Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sören Brinkmann am Mikrofon und hier hören wir Horst Seehofer.
Wir werden nicht umhinkommen, auch an unseren nationalen Grenzen die Flüchtlingszahlen zu stoppen.
Horst Seehofer, und was man entscheidend dazu sagen muss, diese Worte sind inzwischen fast 4 Jahre alt, aus dem Januar 2016. Heute erkennen manche in der Union ihren Kollegen kaum wieder. Seehofer hat zum Beispiel angekündigt, dass Deutschland nach einem festen Verteilsystem 1/4 der geretteten Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer aufnimmt. Frankreich, Italien und Malta wollen auch mitmachen. Aber ist das wirklich so eine 180-Grad-Wende von Seehofer, wie ihm jetzt gelegentlich unterstellt wird? Darum geht es gleich zu Beginn dieser Sendung. Wir blicken außerdem auf die anhaltende Gewalt bei Protesten im Irak und auf die neuen Erkenntnisse zum Messerangriff in der Pariser Polizeidirektion, bei der am Donnerstag 5 Menschen getötet wurden. Thema im Hintergrund im Anschluss an diese Sendung: Ewiges Leben, sterbende Dörfer, Spanien und seine Alten. Wenn man die Debatte in der Unionsfraktion im Bundestag als Schauspiel sehen möchte, dann könnte man sagen, die Migration ist zurück auf dem Spielplan, dieses Mal aber in neuer Besetzung. Horst Seehofer übernimmt die Rolle des Retters, der eine verbindliche Zahl von Menschen aufnimmt. Fraktionschef Ralf Brinkhaus tritt auf als der Gegenspieler. Aber eigentlich ist das Thema zu ernst. Es geht um Menschen und um Menschenleben und darum, wie sich Deutschland in einer gesamteuropäischen Flüchtlingspolitik positioniert. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio mit dem nüchternen Blick auf die Debatte.
Es ist ein Riss, der durch die Unionsbundestagsfraktion geht. Nach Horst Seehofers Ankündigung, Deutschland wolle sich um europäische Quoten für die Seenotrettung bemühen und dabei selbst jeden 4. Geretteten aufnehmen, war vereinzelte offene Kritik zu hören. Das verbreitete Grummeln hinter vorgehaltener Hand fasste jetzt, 2 Wochen später, Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus in Worte. Das war eine Initiative des Innenministers, nicht der Fraktion. So distanzierte er sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wir dürfen Schlepperorganisationen nicht ermutigen, mehr zu machen, betonte er.
Ich bin ein bisschen verärgert, eigentlich über die eigene Fraktion,
antwortet heute der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster im Deutschlandfunk und meint mit dem Ärger auch seinen Vorsitzenden. Zuvor hatte im Deutschlandfunk auch der CSU-Politiker Stefan Mayer, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, den Kritikern entgegengehalten.
Ich bin der Auffassung, dass viele, auch manche in der eigenen Partei, auch manche in der Schwesterpartei der CDU, nicht substanziert genug durchblickt haben, zunächst mal, was denn der Inhalt dieses Notfallmechanismus ist.
Es gehe nur um wenige 100 Menschen, betonen Schuster und Mayer. Schon bisher habe Deutschland 1/4 der Geretteten aufgenommen, nur eben nach langen Verhandlungen. Die Frage der Seenotrettung ist auch 2 Wochen nach der Ankündigung aktuell, denn inzwischen hat Seehofer für Deutschland mit Frankreich, Italien und Malta und mit Wohlwollen der finnischen Ratspräsidentschaft ein Abkommen geschlossen. Das sieht zwar noch keine festen Quoten vor, die sollen aber beim Innenministerrat am kommenden Dienstag nachgereicht werden, wenn, so hofft man im Innenministerium, bis dahin auch andere Staaten die Bereitschaft zur Aufnahme erklärt haben. Seehofers CSU-Parteifreund Markus Ferber begrüßt das. Der Europaabgeordnete lobt im Deutschlandfunk.
Dass er hier nach vorne gegangen ist, halte ich nicht nur aus humanitären Gründen für gerechtfertigt, sondern das ist unsere ethische Verantwortung als Europäer. Das heißt nicht, dass sie selbstverständlich dauerhaft ein Aufenthaltsrecht in der Europäischen Union haben.
Die Kritiker fürchten zum einen falsche Anreize, zum anderen sehen sie die Gefahr, hier würden Entwicklungen weit über die Aufnahme von den Seenotrettungsschiffen eingeleitet. Eben das ist es aber auch, was Befürworter des Seehofer-Planes loben, auch 2, die für eine strenge Migrationspolitik bekannt sind. Gestern hatte Philipp Amthor in der ARD den Seenotrettungsplan so gelobt.
Es geht darum, dass wir natürlich den Einstieg jetzt haben in eine Verteilungsdiskussion. Denn es ist doch richtig, dass jetzt Italien und andere Länder sich auch bereit erklären, Lasten mit uns zu teilen. Und das ist erstmal ein guter Schritt. Natürlich muss diese Sonderausnahme der Seenotrettung der Zahl nach aber begrenzt werden.
Heute erinnert Armin Schuster daran, dass sich die Unionsfraktion in ihrer Mehrheit immer für eine neue Politik der Verteilung der Menschen in Europa eingesetzt habe.
Jetzt geht Seehofer zum ersten Mal auf dieses Thema und kriegt überhaupt eine Chance. Bisher gab es gar keine Chance, weil kein Europäer mit uns verhandeln wollte. Jetzt stimmt das plötzlich auch nicht.
Er lobt das historische Fenster für Vereinbarungen in Migrationsfragen in Europa und befürwortet, wohl anders als Seehofer, ein solches Abkommen über Aufnahmequoten sogar dann, wenn sich nicht weitere Staaten zur Teilnahme bereit erklären sollten.
dass Macron jetzt eingelenkt hat, ist ein unglaublich starkes Signal. Und wie oft sagen wir, dass Paris und Berlin, wenn die funktionieren, dann geht vieles auf der Zeitachse. Diese Chance möchte ich gerne nutzen.
Geht es hier bisher nur um wenige hundert Menschen im Jahr, stellt sich die Frage in einem größeren Kontext. Nach seinem Besuch in der Türkei und in Griechenland will Horst Seehofer mit den europäischen Kollegen auch über weitere Hilfen für die beiden Länder sprechen. Da geht es nicht um Verteilung, sondern um Geld und Logistik. Gleichzeitig hat Seehofer angedeutet, dass die Erstaufnahmestaaten im Süden Europas entlastet werden müssen.
Gudula Geuter über die Flüchtlingsdebatte in der Unionsfraktion. An anderer Stelle ist Innenminister Seehofer weiterhin klar beim Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Gerade war Seehofer ja zu Besuch bei seinem türkischen Kollegen, auch um dieses Abkommen zu retten. Denn es kommen wieder mehr Flüchtlinge durch die Ägäis nach Europa, vor allem aus den Konfliktregionen in Syrien, Irak und Afghanistan. Und in einem der Länder könnte sich der Konflikt weiter verschärfen. Die Türkei plant offenbar einen Militäreinsatz im Norden Syriens gegen kurdische Einheiten. Das erklärte Präsident Erdogan heute. In Afghanistan könnte es dagegen zu einem Friedensschluss zwischen den USA und den Taliban kommen. Es soll wieder eine Annäherung geben. Bernd Muschborowska berichtet.
Wenige Wochen nachdem US-Präsident Donald Trump die Gespräche mit den Taliban für tot erklärt hat, traf sich der US-Sondergesandte Salmai Khalilzad in Pakistan mit Vertretern der Taliban. Medienberichten zufolge wurde die Taliban-Delegation von Mullah Abdul Ghani Baradar angeführt, einem Mitbegründer der Taliban, der im Jahr 2010 in Pakistan gefangen genommen und im Oktober vergangenen Jahres aus der Haft entlassen wurde. Bereits vor zwei Tagen waren die Taliban in Islamabad mit Außenminister Shah Mahmood Qureshi zusammengekommen. Auch der pakistanische Geheimdienstchef General Faiz Hamid soll an dem Treffen teilgenommen haben. Dabei sei es um eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche für Afghanistan gegangen, sagte der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums, Mohammed Faisal. Die direkten Gespräche zwischen den USA und den Taliban haben eine starke Grundlage geschaffen, um einen dauerhaften Frieden in Afghanistan zu erreichen. Pakistan hat diese Gespräche stets unterstützt und wir sind jetzt gemeinsam mit den Taliban zu dem Schluss gekommen, dass diese Gespräche so bald wie möglich wieder aufgenommen werden sollten. Im September hatte Trump über Twitter die Friedensgespräche mit den Taliban für tot erklärt und zugleich ein offenbar bereits geplantes Treffen mit den Taliban am Landsitz des US-Präsidenten in Camp David abgesagt, an dem auch Afghanistans Präsident Ashraf Ghani teilnehmen sollte. Er reagierte damit auf einen schweren Anschlag in Kabul, zu dem sich die Taliban bekannt hatten. Die afghanische Regierung, die von den monatelangen US-Taliban-Gesprächen in Doha ausgeschlossen war, reagierte mit Zurückhaltung auf die jüngste Entwicklung. Der afghanische Fernsehsender Tolo News zitierte den Sprecher des Außenministeriums, Sibghat Ahmadi, mit den Worten: Man hoffe, Pakistan könne die Taliban zu direkten Verhandlungen mit der afghanischen Regierung bewegen. Präsident Ashraf Ghani hingegen habe das Treffen in Islamabad als einen Verstoß gegen diplomatische Gepflogenheiten bezeichnet, hieß es. Pakistan war eines von nur drei Ländern, die das Taliban-Regime von 1996 bis 2001 anerkannt hatten, und dem pakistanischen Geheimdienst ISI wird von vielen Seiten vorgeworfen, dass er den blutigen Aufstand der Taliban in Afghanistan unterstützt und Taliban-Kämpfern auf der pakistanischen Seite der Grenze Unterschlupf gewährt. Das jetzige Treffen zwischen Khalilzad und den Taliban in Pakistan sei keine offizielle Wiederaufnahme der Gespräche, hieß es aus US-Regierungskreisen. Experten vermuten jedoch, dass die Regierung in Washington an einer Wiederaufnahme der Gespräche interessiert ist. Immerhin ging es dabei um einen Teilrückzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan. Ein Wahlversprechen von US-Präsident Trump, dessen Erfüllung ihm in seinem Wahlkampf für seine Wiederwahl im nächsten Jahr Vorteile verschaffen könnte.
Der Beitrag von Bernd Muschborowska. Und wir bleiben noch in der Region und blicken auf die blutigen Proteste im Irak. Bei den Demonstrationen gegen Korruption und Misswirtschaft im Land sind seit Dienstag bereits fast 100 Menschen getötet worden. Informationen von Jürgen Striak.
Der staatlichen irakischen Menschenrechtskommission zufolge sollen seit Dienstag bei den Protesten 93 Menschen getötet und fast 4000 verletzt worden sein. Bei den Opfern handle es sich zumeist um Demonstranten. Sicherheitskräfte setzten Tränengas, Schusswaffen und am Freitag offenbar auch Scharfschützen gegen sie ein. Am Samstag versammelten sich in Bagdad erneut Menschen zu Protesten, zum Beispiel vor dem Ölministerium. In etlichen Städten des Landes gehen seit Tagen Iraker gegen Korruption und Misswirtschaft auf die Straße. Sie beklagen die miserable soziale Lage und fehlende Arbeitsplätze, aber auch die schlechte Infrastruktur. Besonders in den heißen Sommermonaten sind die täglichen Stromabschaltungen für viele kaum zu ertragen. Eine am Donnerstag verhängte Ausgangssperre wurde ohne Angabe von Gründen wieder aufgehoben. Regierungsvertreter trafen sich inzwischen mit Wortführern der Proteste. Ein Parlamentssprecher schlug am Freitag vor, öffentliche Wohnprojekte für sozial Schwache sowie verstärkt Arbeitsplätze für junge Leute zu schaffen.
18.20 Uhr ist es, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Am Donnerstag, vorgestern, hat ein langjähriger Mitarbeiter in der Polizeidirektion von Paris 4 seiner Kollegen erstochen. Der Angreifer selbst wurde erschossen. Und zuerst hieß es, einen terroristischen Hintergrund gibt es offenbar nicht. Der Mann sei zuvor nicht negativ aufgefallen. Damit hatte sich der französische Innenminister festgelegt. Und so steht er jetzt im Fokus der Kritik. Denn inzwischen hat die dafür zuständige Staatsanwaltschaft doch Antiterrorermittlungen aufgenommen. Heute gab sie bekannt, dass der Mann sehr wohl radikalisiert gewesen sei und Kontakte hatte zu Mitgliedern der islamistischen Salafistenszene. Der Druck auf den Innenminister dürfte damit wohl zunehmen. Aus Paris berichtet Martin Bohne.
Noch gibt es keine offizielle Stellungnahme seitens der Behörden, aber in den Medien sickern immer mehr Ermittlungsergebnisse durch. Und die deuten auf einen vorsätzlichen Anschlag hin. Der Mann, der am Donnerstag 4 seiner Kollegen im Pariser Polizeipräsidium erstochen hatte, soll vor über 10 Jahren zum Islam konvertiert sein und sich in der letzten Zeit radikalisiert haben. Der Fernsehsender BFM will von den Aussagen eines Arbeitskollegen erfahren haben, dass Michel Arpin die massiven Terroranschläge von 2015 in Frankreich gerechtfertigt habe. Außerdem sollen bei der Auswertung seines Mobiltelefons verdächtige Kurznachrichten mit seiner Ehefrau unmittelbar vor der Bluttat gefunden worden sein. Die Tatwaffe, ein langes Keramikmesser, soll sich der 45-Jährige auch erst kurz vor der Tat besorgt haben. Gestern Abend hat die Antiterrorstaatsanwaltschaft den Fall übernommen und ermittelt nun wegen Mordes im Zusammenhang mit einer kriminellen terroristischen Vereinigung. Die Schreckenstat hat Frankreich in große Unruhe versetzt. Ein Attentat direkt in einer für die Sicherheit des Landes neuralgischen Institution. Und mehr noch, der Täter hat jahrelang im Pariser Polizeipräsidium als IT-Fachmann gearbeitet, ausgerechnet in der Abteilung, die mit Antiterrorermittlungen befasst ist. Für den Posten sind strenge Sicherheitsüberprüfungen vorgeschrieben. Nicht nur beim Polizeigewerkschafter Denis Jacob löst das Fragen aus. Wurden die Sicherheitsüberprüfungen wirklich vorschriftsgemäß und regelmäßig durchgeführt? Hat man tatsächlich auch sein Umfeld auf eine mögliche Radikalisierung abgeklopft? Gab es doch Anzeichen für eine Verhaltensänderung? War die Leitung des Hauses informiert? Das alles müsse nun zügig aufgeklärt werden. Das fordert auch die politische Opposition. Die konservativen Republikaner wollen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen, so der Chef ihrer Fraktion in der Nationalversammlung, Christian Jacob.
Il y a incontestablement eu des dysfonctionnements, de quel niveau, de quelle manière les choses ont pu se passer, tout cela est gravissime.
Es ist eindeutig zu einem Versagen der Sicherheitsinstitutionen gekommen. Auf welcher Ebene und was genau passiert ist, das muss geklärt werden, denn das alles ist äußerst schwerwiegend. Von der rechten Opposition werden auch bereits Rufe nach einem Rücktritt von Innenminister Castaner laut. Der hatte kurz nach dem Vierfachmord den Täter als einen zuvor völlig unbescholtenen Beamten bezeichnet. Es habe keinerlei Warnsignale gegeben.
Martin Bohne berichtete, trotz des Vermummungsverbotes sind heute in Hongkong wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, viele auch mit Atemschutzmasken und Mundschutz. Und dabei zeigten sich noch die Folgen der Nacht, da war es bei den Protesten wieder zu Gewalt gekommen. Mit einem Überblick über den heutigen Tag in Hongkong, Steffen Wurzel.
Auch heute wurde in Hongkong wieder demonstriert. Es blieb überwiegend friedlich. Viele Geschäfte in der autonom regierten Finanzmetropole waren heute geschlossen, darunter auch die meisten großen Einkaufszentren. Auch viele Restaurants, Bars und kleinere Läden blieben zu. Auf den Fähren, die die beiden Seiten des Hongkonger Hafens verbinden, war am Morgen mehr los als sonst. Die U-Bahnen fahren seit gestern Abend nicht. Wenn keine U-Bahn fährt, nehme ich eben die Fähre, sagt dieser Mitte 30-jährige Hongkonger. Aber das ist für mich kein Problem. Auch die Flughafenbahn fährt heute nicht. Viele Reisende ab Hongkong haben heute ihren Flieger verpasst. Was außerdem an vielen Orten in Hongkong auffällt, die Randalierer haben auch Schaufenster von Banken und Geschäften zerstört, die ihren Firmensitz in Festlandchina haben. Auch Unternehmen, die als Festlandchina-freundlich gelten, wurden Opfer von Zerstörungswut. Zum Beispiel wurden von mehreren Starbucks-Filialen die Schaufenster eingeschlagen. Die Polizei setzte in der Nacht erneut massiv Schlagstöcke und Tränengas ein. Ein 14-jähriger Junge wurde außerdem angeschossen. Er soll sich an einem Angriff auf einen Zivilpolizisten beteiligt haben. Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam wandte sich heute mit einer 5,5-minütigen Videobotschaft an die Bevölkerung. Sie verurteilte die Gewalt der vergangenen Nacht. Hongkongs Sicherheit sei inzwischen ernsthaft in Gefahr, betonte sie. Das zeige, dass es richtig gewesen sei, ein Maskierungsverbot per Notstandsgesetzgebung zu verhängen. Auch wenn das Leben vieler Menschen in Hongkong heute durch die Gewalt der Nacht beeinträchtigt ist, die Wut vieler richtet sich heute trotzdem weniger gegen die Randalierer, sondern mehr gegen die Regierung. So wie bei diesen beiden Anfang 20-Jährigen aus dem Stadtteil Kowloon.
I don't feel unsafe because the point is
our people is protecting us.
Yes, I think the protesters are protecting us.
Ich fühle mich nicht unsicher hier, sondern sehr sicher, denn die Protestierer, die beschützen uns. Was mich sauer macht, ist, dass sie heute einige Busse und die Metro ausfallen lassen, um ein Gefühl der Unsicherheit zu erzeugen. Weite Teile der Bevölkerung machen sich inzwischen ernsthaft Sorgen darüber, wie es mit Hongkong weitergeht. Die Tatsache, dass die Regierung um Carrie Lam am Freitag ein Notstandsgesetz genutzt hat, um am Parlament vorbei ein Maskierungsverbot durchzusetzen, das markiert für viele in der früheren britischen Kolonie eine Zeitenwende.
Steffen Wurzel aus Hongkong. Hat Präsident Trump seine Macht missbraucht? Der Kongress hat bei seinen Ermittlungen dazu jetzt einen Gang hochgeschaltet. Die Regierung müsse viele Interna offenlegen. Doch auch im Trump-Team wird aufgerüstet. Sebastian Hesse.
Die Phase der anfänglichen Verunsicherung und des zögerlichen Abwartens ist vorbei für das Trump-Lager. Der Präsident, das Weiße Haus und das republikanische Establishment feuern aus allen Rohren zurück und gehen mit landesweit ausgestrahlten Fernsehspots wie diesem in die Offensive.
But when President Trump asks Ukraine to investigate corruption,
kaum hat Präsident Trump die Ukraine gebeten, Korruptionsfälle zu untersuchen, wollen die Demokraten ihn des Amtes entheben, moniert dieser Spot. Ein anderer stilisiert Trump zum Tough Guy.
The swamp hates it, but Mr. Nice Guy won't cut it. It takes a tough guy to change Washington. It takes Donald Trump.
Der Washingtoner Sumpf hasst ihn. Nette Jungs kommen hier nicht weiter. Man braucht einen knallharten Typen, um dieses Washington zu verändern. Man braucht Donald Trump. Auch der gibt sich mittlerweile als selbstloser Aufklärer im Dienste einer guten Sache.
This is not about politics. This is about corruption.
Hier geht es nicht um Parteipolitik, behauptet Trump. Hier geht es allein um Korruptionsbekämpfung. Und dazu sei er von Rechts wegen verpflichtet, das verlange die Verfassung vom Amt des Präsidenten. Die Republikaner stimmen einerseits ihr Heldenlied auf Trump an, versuchen aber gleichzeitig die Akteure auf demokratischer Seite zu diskreditieren. Vor allem den Abgeordneten Adam Schiff, der die Voruntersuchung zum Impeachment leitet, haben Trumps Parteigänger ins Visier genommen. Der Vorsitzende Schiff sollte wegen Befangenheit disqualifiziert werden, fordert der republikanische Abgeordnete John Ratcliffe. Noch stehen die Konservativen also in Nibelungentreue zu ihrem Präsidenten. Nur selten melden sich Andersdenkende zu Wort, wie Mitt Romney, Trumps schärfster innerparteilicher Kritiker. Rudy Giuliani, Trumps persönlicher Anwalt, schießt zurück, indem er Romney Verbitterung darüber vorwirft, dass 2016 Trump und nicht sein damaliger Konkurrent Romney Präsidentschaftskandidat wurde.
Look, Mitt, Trump did what you couldn't do. Trump has the ability to relate to people. You don't.
Schau mal, Mitt. Trump hat getan, was du nicht konntest. Trump kann Leute begeistern und du nicht. Ätzt Giuliani. Bei den Demokraten geht nun die Befürchtung um, die Republikaner könnten mit einfachen Botschaften wie diesen die öffentliche Meinung für sich gewinnen. Die Affäre hat inzwischen ein Maß an Komplexität erreicht, das sie kaum mehr in wenigen Sätzen vermittelbar macht. Hinzu kommt, dass die Anhörungen im Repräsentantenhaus hinter verschlossenen Türen stattfinden. Der Impeachment-Funke hat noch immer keinen Flächenbrand ausgelöst.
Das Klimapaket der Bundesregierung. Nein, das reicht den Grünen nicht. Sie fordern radikalere Maßnahmen. Damit muss sich die Partei von der politischen Konkurrenz zwar den Vorwurf gefallen lassen, dass sie Unternehmen und auch jeden Einzelnen übermäßig belaste, aber als Ausgleich kündigt sie ein Energiegeld für alle an. Was außer diesem Versprechen die Grünen noch fordern, dazu Markus Ambale.
Radikalität sei nötig. Eine Radikalität, die sich in entschlossenem Handeln ausdrückt. So steht es gleich in der Einleitung des fast 30-seitigen Klimakonzepts der Grünen. Nur so könne der Ausstoß von Kohlendioxid schnell gesenkt und die Klimakrise bewältigt werden. Das Papier fasst viele schon länger bekannte Positionen der Grünen zusammen, auch als Gegenentwurf zum Klimaschutzpaket, das die Bundesregierung vor 2 Wochen vorgestellt hat. Eine völlig übermüdete Koalition habe da nur Trippelschritte geliefert, so lautet das Fazit der Grünen. Parteichefin Annalena Baerbock hatte das vor kurzem ähnlich formuliert.
Ohne erneuerbare Energien keine Verkehrswende. Ohne erneuerbare Energien kein fairer Wärmeschutz. Das heißt, diese Bundesregierung hat auf ganzer Linie beim Klimaschutz versagt.
Was der Grünen-Bundesvorstand jetzt in seinem Leitantrag für den anstehenden Parteitag vorschlägt, das geht weit über die Pläne der Bundesregierung hinaus, etwa im Bereich Verkehr und Wärme. Da sind die Grünen für eine Reform der Energiesteuern mit einer CO2-Komponente. Der geforderte Einstiegspreis 40 Euro pro Tonne CO2 ab sofort, mit einer schnellen Steigerung auf 60 Euro pro Tonne. Zum Vergleich, die Bundesregierung will, dass die geplanten Verschmutzungszertifikate mit einem Festpreis von nur 10 Euro pro Tonne CO2 starten. Als sozialen Ausgleich stellen sich die Grünen ein Energiegeld vor, 100 Euro für jeden Bürger. Neben dem CO2-Preis müssten zu einem klugen Mix aber auch Anreize und Förderungen gehören. Und die Grünen betonen ausdrücklich, ordnungsrechtliche Maßnahmen sollten eine zentrale Rolle spielen, also auch Verbote. Wörtlich heißt es in ihrem Klimakonzept:
Klar gibt es gegen Ordnungsrecht, also auch Verbote, immer Vorbehalte. Aber Regeln zu setzen, also zu sagen, was geht und was nicht, ist Sinn von Politik und zugleich der beste Innovationsmotor.
Es habe sich gezeigt, dass nach Verboten beispielsweise die Chemiebranche in kurzer Zeit ungefährlichere Alternativen entwickle. Das Klimakonzept der Grünen, es wird auch von der schwarz-roten Regierungskoalition studiert, denn die wird die Unterstützung der Grünen noch brauchen für die Teile des Klimapakets, bei denen der Bundesrat mitredet. Unionsfraktionschef Brinkhaus zeigte sich heute froh, dass die Grünen Vorschläge auf den Tisch gelegt hätten. Er sagte aber auch:
Wir müssen bei allen Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen, immer schauen, was bringt das auf der einen Seite für das Klima oder hat es auf der anderen Seite das Potenzial, die Gesellschaft zu spalten. Wir möchten es zusammen mit den Menschen machen und deswegen setzen wir zuerst auf Anreize und natürlich auf den Zertifikatehandel und nicht auf Verbote.
Gerade bei der Frage, was wird verboten, dürfte die Diskussion also noch besonders intensiv weitergehen.
Markus Ambale berichtete, der Internetbezahldienst PayPal macht ab sofort nicht mehr mit bei der Digitalwährung von Facebook bei Libra. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Markus Schuler.
Man wolle sich lieber auf das Kerngeschäft konzentrieren, teilte PayPal mit. Damit zählt die Libra Association, in der alle teilnehmenden Firmen organisiert sind, nur noch 28 Mitglieder. Sie könnte aber noch weiter schrumpfen, denn auch die beiden Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard denken offenbar über einen Ausstieg nach. Das jedenfalls berichtet das Wall Street Journal. Der Grund? Weltweit sehen Politiker und Notenbanken die von Facebook geplante Kryptowährung sehr kritisch. Der Konzern kommt auf gut 2,4 Milliarden Nutzer weltweit. Eine Facebook-Währung, so die Befürchtung, könnte im weltweiten Finanzsystem langfristig eine wichtige Rolle spielen. Bislang kontrollieren aber staatliche Notenbanken Währungen wie Dollar, Yen oder Euro. Außerdem hat Facebook nach den zahlreichen Datenskandalen, bei denen Millionen Nutzerdaten missbraucht wurden, viel Vertrauen in Politik und Wirtschaft verloren. Selbst Apple-Chef Tim Cook sieht die Facebook-Währung kritisch. Einer französischen Zeitung sagte er: Ich denke wirklich, dass eine Währung in den Händen der Länder bleiben sollte, so Cook. Und weiter? Eine private Firma sollte nicht versuchen, sich auf diese Weise Macht zu verschaffen. Unternehmen würden nicht gewählt und sollten deshalb keine Regierungsaufgaben übernehmen. Facebook will Libra im kommenden Jahr starten. Als Partner sind unter anderem Unternehmen wie Spotify und die Fahrdienstleister Lyft und Uber mit dabei.
Markus Schuler. Und nach diesen Informationen aus dem Silicon Valley zurück nach Deutschland. Fußball-Bundesliga, Jessica Sturmberg mit dem Überblick über den Sport.
Ja, dieser 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hält einige Überraschungen bereit. Die größte kommt aus München, wo der FC Bayern 1899 Hoffenheim empfing. Und nach der beeindruckenden Vorstellung in dieser Woche in der Champions League haben sicher viele gedacht, die Wette auf die Bayern ist eine ganz sichere Bank. Aber das haben vielleicht auch die Bayern gedacht und dieses Spiel dann schon abgehakt, bevor es angepfiffen wurde. Und dann kam es ganz anders, Hans-Peter Pohl.
Sagis Adamyan, Ex-Zweitligaspieler von Jahn Regensburg, schießt zum Wiesnausklang 2019 Hoffenheim zu einem 2:1-Sieg bei Bayern München und beendet damit die stolze Bundesligaserie der Münchner mit 15 Siegen und 5 Unentschieden aus den letzten 20 Bundesligapartien. Die Bayern vor 75.000 Zuschauern optisch überlegen, aber ohne Fortune im Abschluss. Hoffenheim taktisch clever und defensiv geschickt verteidigend. Adamyan in der 54. Minute mit Flachschuss aus 12 Metern, in der 78. Minute dann aus 16 Metern erfolgreich. Zwischenzeitlich köpft Robert Lewandowski sein 11. Saisontor zum 1:1 in der 74. Minute.
Der SC Freiburg ist ja herausragend in diese Saison gestartet. Allerdings hatte der Klub auch noch nicht die ganz harten Brocken als Gegner. Heute wartete mit Borussia Dortmund genau ein solcher harter Brocken, Florian Winkler.
Freiburg verdient sich einen Zähler gegen Borussia Dortmund dabei. Der BVB zu Beginn die stärkere Mannschaft, ging in der 20. Minute sehenswert durch Axel Witzels Volleyschuss mit 1:0 in Führung. Freiburg konnte danach antworten, hatte gute Möglichkeiten durch Günther und Waldschmidt, aber der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Erst in der 55. Minute war es Luca Waldschmidt, der zum 1:1 Ausgleich traf mit einem schönen Fernschuss aus 16 Metern. Dann war es Glück für die Borussia aus Dortmund, nämlich Hakimis Pass, den verwertete Kübler, der Freiburger Abwehrspieler, mit der Wade ins eigene Tor. Pech für den Sportclub. Aber der mit Mentalität zurückkam in die Partie. Kurz vor Ende war es der eingewechselte Vincenzo Grifo, der zum 2:2 Ausgleich traf.
Zwei Teams, die in der Liga auch ganz oben mitmischen, aber auf europäischer Bühne diese Woche nicht gut aussahen, sind Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Wie die beiden heute gegeneinander spielten, dazu Armin Lehmann.
Leipzig mit vielen großen Tormöglichkeiten. Werner, Sabitzer oder Matthäus Cunha, sie alle trafen das Tor der Leverkusener nicht. Und so ging es mit einem 0:0 in die Pause, das höchst schmeichelhaft für die Werkself war. Im zweiten Durchgang dann verteiltes, offenes Spiel. Und wie das oft im Fußball ist, in der 66. Minute plötzlich das 1:0 für Leverkusen durch Kevin Volland. Immerhin schafften die Leipziger durch den eingewechselten Kunku noch das 1:1 Unentschieden. Aber unterm Strich bringt dieses Remis beide Mannschaften in der Tabelle nicht wirklich weiter.
Im Kellerduell wartet Aufsteiger SC Paderborn weiter auf den ersten Sieg. Gegen den FSV Mainz 04 gab es ein 1:2. Und im Abendspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem ersten FC Köln steht es nach 8 gespielten Minuten noch 0:0. Jetzt kommen wir zu den Frauen. Heute war EM-Qualifikationsspiel, das dritte der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Und der Gegner, die Ukraine, Marc Eschweiler.
Beim 8:0 gegen die Ukraine wurde die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erneut nicht gefordert. Dennoch zeigte die Nationalelf in Aachen eine starke spielerische Vorstellung. Viele Tore waren schön herausgespielt, der Sieg hätte auch zweistellig ausfallen können. Die überragenden Spielerinnen waren die erst 18-jährige Clara Bühl vom SC Freiburg und Lina Magul vom FC Bayern, die jeweils 3 Tore erzielten. In der EM-Qualifikationsgruppe hat die DFB-Elf nach dem dritten Sieg im dritten Spiel jetzt ein Torverhältnis von 26:0 und steht am Dienstag mit dem Auswärtsspiel in Griechenland vor der nächsten Pflichtaufgabe.
Und jetzt kommen wir zum Turnen. Gestern haben nicht in Stuttgart die Turnweltmeisterschaften begonnen. Heute liefen die Qualifikationswettkämpfe und es sieht nicht danach aus, dass die deutschen Kunstturnerinnen das Finale erreichen werden. Allerdings haben sie die Olympia-Qualifikation sicher. Daher ein gemischtes Fazit von Elisabeth Seitz.
Das Sahnehäubchen wäre gewesen, unter die Top 8 zu kommen, also ins Teamfinale einzuziehen, damit wir uns hier nochmal präsentieren können. Das hat jetzt leider nicht geklappt, aber das große Ziel war, die Olympia-Qualifikation zu schaffen. Und ich denke, das haben wir geschafft und damit können wir auch echt stolz sein auf uns.
Am vorletzten Wettkampftag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha steht heute Abend unter anderem die 4x100-Meter-Staffel der Frauen an. Das deutsche Quartett mit Gina Lückenkämper macht sich kleine Hoffnung auf eine Medaille.
Von Medaillen habe ich schon im Vorfeld gesagt, wir sollen lieber erstmal nochmal so eine Performance halt abliefern, wie wir das in Berlin gemacht haben. Und dann ist halt einfach das Ziel, das Allerbeste rauszuholen. Da werden die Karten eh nochmal neu gemischt und dann mal schauen, wohin es geht.
Und ausführlichen Sport gibt es dann in einer halben Stunde in der Sendung Sport am Samstag.
Jessica Sturmberg, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick über den Sport an diesem Samstag. Und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Sören Brinkmann. Einen schönen Abend.